Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardust. Mit mir Linda Zervakis und Insa Thiele Eich. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind wir ja in ganz unterschiedlichen Welten unterwegs. Also irgendwo zwischen Kameras und Raketen. Und doch verbinden uns die kleinen und großen Themen des Lebens von Alltag bis Weltall. Ich bin Moderatorin und Podcasterin und spreche hier jede Woche mit Insa Thiele Eich, Klimaforscherin, Kommunalpolitikerin und vielleicht bald die erste deutsche Astronautin im Weltall. Heute haben wir uns gedacht, reden wir darüber, wie sich es anfühlt, Neues zu wagen und neue Dinge zu lernen. Also erstmal hallo Insa.
Hallo Linda.
So, wenn ich jetzt spontan frage, gab es in letzter Zeit irgendwas Neues, was du ausprobiert hast, was neu in dein Leben gekommen ist?
Ja,
gab es.
Oh, was für ein Zufall. Gott. Okay, jetzt bin ich gespannt.
Meine neue Lesebrille. Sehr bitter.
Warum?
Bitter.
Inwiefern? Ist das eine Gleitsichtbrille?
Ja, es ist so, nein, das nennt sich Businessbrille.
Oh mein Gott, sorry. Das hätte ich natürlich sofort sehen müssen.
Das ist in meinen Augen die Entschuldigung für Menschen wie mich, die darunter leiden, mit 39 schon eine Unterstützung in diesem Dioptrienbereich zu brauchen.
Das hast du aber sehr schön, ausgedrückt.
Genau.
In der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich gedacht, dass es bei mir so wirklich ganz konkrete 2 bis 3 Momente gegeben hat, in denen ich ja Neues gewagt habe oder vielleicht sogar auch wagen musste. Ich bin tatsächlich in letzter Zeit immer wieder öfter gefragt worden, bereust du deinen Schritt eigentlich von der Tagesschau weggegangen zu sein? Was ja impliziert, bist du eigentlich bescheuert, dieses sichere Terrain verlassen zu haben? So.
Das ist der Neid auf dem Mut,
ja,
den du hast.
Das meinst du, jetzt bin ich wieder bei der Tagesschau, ist ja in Deutschland einfach so eine etablierte Institution. Ich habe das ja damals immer verglichen, das ist, als würde man Champions League spielen, als wäre man irgendwie in der Champions League. Also was soll denn danach noch kommen? Aber ich glaube, für viele Außenstehende fühlt sich das so an und die stehen davor und denken so, warum? Und dann habe ich selber nochmal so überlegt und denke so, nee, das ist alles richtig, weil meine Motivation war tatsächlich, was Neues zu wagen.
Einfach nur des Wagens wegen?
Nee, und auch, weil ich eine Komfortzone erreicht habe, die dazu geführt hätte, dass ich irgendwann vermutlich träge geworden wäre oder diesen Job, den ich wirklich mit Leidenschaft ausgefüllt habe, irgendwann nicht mehr so leidenschaftlich nachgegangen wäre. Mhm. Es tritt eine Routine ein und Routine ist dafür da, auch Fehler, dass sich Fehler einschleichen, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl.
Ja, gibt Sicherheit, aber gleichzeitig muss man auch am Ball bleiben. Das merke ich selbst auch immer wieder, genau.
Und das ist dann so, und dann gab es ja dieses Angebot von außen, wo ich ja auch erst gesagt habe, nee, ich verlasse doch nicht die Tagesschau, sorry, ProSieben, also wir kommen hier nicht weiter ins Gespräch. Wisst ihr denn nicht, wer ich bin? So. Und dann waren die aber sehr charmant und sind hartnäckig geblieben. Und dann fing es bei mir an zu rattern. Dann habe ich mir so kurz überlegt, so wie lange bist du eigentlich schon beim NDR? Klammer auf, fast 20 Jahre.
Krass.
Und fast 20 Jahre ist ja die Zeit von auf die Welt kommen, aufwachsen, Pubertät, Schule, Grundschule, Gymnasium, Abitur und dann zu gucken, was mache ich jetzt als nächstes. Das alles ist in diesen ersten 20 Jahren in meinem Leben passiert und so lange war ich beim NDR. Und da kriegst du dann auf einmal so, oh mein Gott, A, bin ich alt und wann ist denn die Zeit überhaupt vergangen? Und dann ist dieses so, wenn ich es jetzt nicht mache, dann mache ich es nicht mehr. Und dann passiert was im Körper, was toll ist, weil dann gehen so ganz viele, springen ganz viele Flummis. Also bei mir ist es so, es hört sich an wie ganz viele Flummis, die in meinem Körper rumspringen und sagen, ja, mach es, endlich wieder was Neues, juhu,
probier's,
ja, so. Und das konnten ganz viele, auch Freunde von mir, nicht nachvollziehen, weil die waren so, auch in meinem Alter und sagen so, ja, aber du kannst auch jetzt so weitermachen, wieso tust du dir denn Stress an, du weißt doch nicht, wie es weitergeht. Und ich war aber gar nicht so von der Denke, sondern habe eher das Positive gesehen, nämlich Veränderung, neue Impulse zu bekommen, irgendwie auch das Gefühl zu haben, hey, mein Kreativitätszentrum, was jahrelang eingeschlafen war, weil ich musste ja tatsächlich nur die Nachrichten verlesen. Also ich will diese Aufgabe nicht kleinreden, aber ich musste mich da nicht einbringen.
Konntest dich vielleicht auch gar nicht, oder kann man sich da einbringen?
Nee, also es wurde tatsächlich strikt getrennt zwischen Redaktion und den Sprechern, deswegen auch nur Sprecher. Also ich habe tatsächlich nur abgelesen. Wurde geschminkt und sah gut aus und musste das irgendwie möglichst fehlerfrei über die Bühne bringen. Das war meine Aufgabe. Und da merktest du dann irgendwann, also das war wirklich wie so ein Frühlingserwachen, wenn du so willst, dass ich so dachte,
nee, das ist ja super. Ich kriege jetzt noch mal eine Chance und die nehme ich auch wahr.
Und gleichzeitig erfordert es ganz schön viel, nicht nur Offenheit, die du ja brauchtest, oder? Für das Neue.
Ja, Offenheit auf auch, jeden Fall.
Oder hatte ich das, hast du das Gefühl, es hat dich sehr viel Mut gekostet oder sehr viel Energie, diesen sicheren Hafen so hinter dir zu lassen, ja, und zu sagen, ich mach das?
Aber oder halt durch das Gerede von außen.
Nur. Okay.
Also ich mit mir war damit lustigerweise, als ich mich dazu entschlossen habe, diesen Schritt zu gehen, relativ schnell fein und dachte so, wenn ich jetzt A sage, muss ich auch B sagen, sprich die Konsequenzen tragen. Das kann gut gehen, muss es aber nicht. Aber du darfst dich am Ende nicht hinstellen und rumjammern und jemand anderem die Schuld dafür geben, sondern ich bin dafür selbst verantwortlich.
Ich finde es total spannend, das, was du gerade beschreibst, das so Dynamik und Flummis, die in dir dann hüpfen. Das hatte ich tatsächlich so, als Leute uns gefragt haben, so, warum um alles in der Welt habt ihr noch ein viertes Kind, seid ihr bescheuert? Mhm. So die Große ist doch schon fast quasi gefühlt aus dem Haus mit ihren 12, jetzt wieder in die Windeln gehen, warum macht ihr das? Und das war auch so, ich habe mal so einen Spruch gelesen, dass damit ja auch immer eine neue Dynamik reinkommt, so gezwungenermaßen. Das heißt, wenn einmal die Entscheidung getroffen ist, wer A sagt, muss auch B sagen, ich gebe es ja dann nicht wieder zurück, sondern es ist da und hält mich nachts wach. Und das fand ich auch total spannend, weil das war da sehr ähnlich bei mir, dieses Gefühl. Und da war es auch tatsächlich von außen, kam da sehr viel, gut, beim dritten Kind mehr Unverständnis als beim vierten. Beim vierten waren alle so, hä, und dann kommt das fünfte und das sechste, ist doch eh egal bei dir. Ja, das war tatsächlich was uns aber dann auch so ein bisschen auch Vorfreude, nicht nur auf das neue Kind und auf die Erweiterung der Familie, sondern auch wirklich diese Dynamik, diesen Schwung, den man nochmal reinbringt, man sortiert sich nochmal neu, man stellt nochmal Werte auf den Prüfstand, so wie wollen wir als Familie leben, passt das alles noch so? Ich finde, das war immer eine ganz schöne Zeit, so im Privaten einfach nochmal zu gucken, wer geht in Elternzeit, arbeiten wir noch so, wie wir das wirklich wollen, so von der Work-Life-Balance, der nicht existierenden, oder auf jeden Fall, wie ist das so mit unseren Arbeitsverhältnissen jeweils und der Zeit, die wir mit den Kindern verbringen, passt das noch alles so? Und ich fand das schön, dass es dadurch so was Externes, selbst gewählt, aber so ein bisschen auch extern, alles nochmal so auf den Prüfstand gestellt wird. Und könnte mir vorstellen, dass es ja eigentlich fast ähnlich ist. Oder kannst du sagen, so ciao mit V, ich gehe wieder zurück, jederzeit?
Also ich hätte tatsächlich ein Angebot, weil mein damaliger Chef hat mir das sofort angeboten und meinte so, solltest du merken, dass das nicht geht, dann nehme ich dich zurück. Ich hoffe, ich bringe ihn jetzt nicht in Schwierigkeiten. Also noch ist alles gut, Chefe, Ex-Chefe. Was hinzukommt, ist, glaube ich, auch so eine Art Sonderstellung. Also die ist aber nicht primär der Anstoß gewesen. Ich finde, wenn du dir, jetzt fange ich so ein bisschen für mich meine kleine Hobbyphilosophie, wenn du dir Deutschland an sich anguckst, also gerade wenn man irgendwie im Sommerurlaub unterwegs war und dann wiederkommt, dann stelle ich ganz oft fest, dass Deutschland ein sehr ängstliches Land ist. Es wird immer primär, es geht immer um Angst, es wird Angst geschürt und bloß nicht. Ich habe immer das Gefühl, um Gottes Willen, seid nicht mutig. Also auch wenn du so in die Wirtschaft guckst und so weiter, das prangern ja auch ganz viele Wirtschaftsbosse an, dass sie sagen so, ey, wir müssen jetzt mal ein bisschen irgendwie Gas geben, das kann doch nicht sein, und verstricken uns immer. Und auch wenn du so dir die Nachrichtenlage anguckst, es wird ja immer Panik geschürt.
Also, ja, aber.
Genau, ja, aber wenn du gehst, dann hast du ja so, und das halte ich nicht aus. Und es ist so bizarr, weil eigentlich, wenn ich jetzt nochmal zurückspringe in die Vergangenheit, bin ich aber so aufgewachsen. Meine Eltern waren absolute Schisser. Die sind als Gastarbeiter hierher gekommen mit der Idee, hey, wir bleiben hier 1-2 Jahre und dann haben wir ein bisschen Geld zusammen und dann gehen wir wieder zurück. So, dann haben sie aber festgestellt, oh nee, wir bleiben hier, aber das Leben ist ja anstrengend. Und oh, hoffentlich klappt das alles mit den Kindern. Und es war immer so, hoffentlich kommen die gut durch die Schule. Und hoffentlich machen die Abitur. Mhm. Und also es ist immer Angst, 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 bis du es irgendwann auch nicht mehr hörst. Aber dadurch bist du halt auch ein Schisser. Also ich war der totale Schisser. Und es war, glaube ich, meine eigene Rebellion, dann zu sagen irgendwann so, ich mache mir jetzt einen Spaß, glaube ich, draus, um da einfach mal auszubrechen, weil ich es nicht ausgehalten habe.
Wie alt warst du dann da, als du das so, kannst du das so?
Nach der Schule habe ich erst ein Praktikum gemacht in der Werbeagentur und war dann Werbetexterin und habe mit 19 schon 2.500 Mark verdient, was irre viel Kohle war. So. Aber dieser Job hatte den Nachteil, dass man wirklich auch so 12, 13 Stunden Tage hatte. Also gerade wenn man irgendwie eine neue Präsentation hatte, wo man dann noch lustige Sprüche, Kreativität und so abgeben musste.
Auf Knopfdruck.
Auf Knopfdruck natürlich. hattest du irrsinnig lange Arbeitstage. Das Team war super, es hat auch irgendwie 2 Jahre Spaß gemacht und dann hat sich das Team so langsam aufgelöst und irgendwann hat sich auch meine Arbeit so ein bisschen verschoben. Also ich musste für Somat Spülmaschinentabs die Texte für die Rückseite der Verpackung schreiben, wo ich so dachte, ja. Oder für Heizungssysteme, Prospekte texten. Also auch, und dann dachte ich so, nee, irgendwie schockt das hier nicht mehr. Und was wolltest du denn nochmal machen? Du wolltest ja irgendwann mal Richtung Fernsehen. Das habe ich mich aber nicht sofort getraut, mich dazu bewerben, sondern bin erst zum Radio gegangen und habe ein unbezahltes Praktikum gemacht, wo damals in der Agentur alle so,
What is going on with you?
Yes, are you kidding me? Are you a little bit crazy in your head? So, und ich so, nee, ich mach das jetzt. Weil ich hatte ja Geld gespart durch dieses Gehalt, war so, ja gut, und wenn ich, und dann meinten, dann war es wirklich so, ja, wenn du nach 3 Monaten, wenn du es, was machst du denn dann nach dem 3-Monats-Praktikum? Und ich so, weiß ich nicht. Also auch irgendwie so eine geschützte Naivität, die ich mit mir rumgetragen habe, die mich wirklich so ein bisschen leichter durchs Leben gehen lassen hat. Und irgendwie ist es aufgegangen. So, ich hatte nochmal so einen Punkt in meinem Leben, wo ich für eine, man muss sagen, Trash-Talkshow gearbeitet habe.
Was?
Boah, und das war überhaupt nicht mein Ding, weil ich konnte das nicht, diese Menschen da vorzuführen. Und es war eine einzige Vorführshow. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich kündige und gehe freiwillig in die Arbeitslosigkeit. Und auch alles
schon
so.
Schon wieder.
So, genau. Also alles so, aber du kannst das doch und versuch das doch irgendwie in deinem Kopf klar zu machen. Ich so, nee, es geht nicht. Ich kann das nicht mehr.
Also wertebasiert.
Ja.
Wertebasierte Entscheidung.
Genau. Das waren für mich so Punkte, die ich lustigerweise nie bereut habe. Und toi, 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 es ging ja immer gut. Es ist immer was Neues gekommen. Weil ich aber auch, glaube ich, meinen Kopf so danach gerichtet habe, so nach dem Motto, kann ja eigentlich nur besser werden. Und das ist wiederum, wo kommt das her? Wenn ich es eigentlich nicht gelernt habe, weil ich mit Angst vollgedonnert wurde in meiner Kindheit durch meine Eltern, woher kommt dann dieser kleine, leise Optimismus in mir, dass das doch irgendwie gut geht? Das habe ich, das verstehe ich selber nicht.
Also gelebter Optimismus als Rebellion gegen die eigenen Eltern.
Oh, ich bin so froh, dass Insa hier mit dabei ist.
Ist ja irgendwie auch schön, bei meinen Kindern, ja. Habe ich manchmal Angst, deren Rebellion ist dann eher so, dass sie mit 14 Bausparverträge abschließen. So, totale Routine- und Sicherheitstiere werden. Aber das finde ich eigentlich ganz schön, wenn das so. Also da ist, aber da ist so eine ganz große Portion Urvertrauen ja dann eigentlich auch dabei, die ich bei mir auch tatsächlich habe, dass es irgendwie schon gut gehen wird. So ein bisschen so ein Achselzucken mit, na, ich probiere es mal aus, was soll schon passieren.
Ist sowas angelegt?
Ich würde jetzt sagen, so bei den eigenen Kindern probiert man natürlich, oder probiere ich. So über die Bindung, so ein Vertrauen, genau. Oder so ein Urvertrauen oder zumindest den Grundstein dafür zu legen. Ich weiß aber natürlich nicht, ob das klappt. Ne? Man kann ja nicht in die Köpfe reinschauen. Und ich habe mich das schon oft gefragt, wo mein Urvertrauen so herkommt. Denn bei mir ist es auch so, dass ich diese Offenheit für was Neues auch grundsätzlich erstmal habe. Es ist ja die Komfortzone oder was Neues wagen, muss man ja manchmal auch aus externen Gründen einfach, die man selber auch gar nicht unbedingt gewählt hat. Mhm. Manchmal wählt man die Arbeitslosigkeit ja auch nicht selber oder ne, dann hört ein Projekt plötzlich auf oder irgendein Förderantrag hat vielleicht nicht geklappt, jetzt im Universitätssetting bei uns. Dann hat man aus externen Gründen gezwungenermaßen die Situation, dass man jetzt was Neues ausprobieren muss. Und da habe ich gemerkt, dass dieses irgendwie ist da so ein Urvertrauen, dass es grundsätzlich alles schon gut enden wird. Und ich frage mich aber auch immer ganz, ganz stark, wie sehr das davon abhängt von meinen diversen Privilegien, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe nie geerbt oder bin auch nicht stinkereich groß geworden. Mein Vater hatte ein Wissenschaftlergehalt. Das war damals noch weniger als es heute ist. Es würde ich sagen, gut. Und damals war es super wenig. Der hatte irgendwie, glaube ich, eine 1/16-Stelle. Als ich auf die Welt gekommen bin, hatte mein Vater eine 1/16-Stelle an der Uni Heidelberg. Und meine Mutter hat gar nicht gearbeitet, weil ich ja da war. Und meine Eltern hatten auch nicht geerbt. Da war kein Grunderbe. Bei meinem Mann zum Beispiel ist das ganz anders. Der ist ganz anders groß geworden als ich, was auch sehr spannend ist, wenn man mal merkt, wie unterschiedlich das jetzt noch im Erwachsenenalter prägt. Aber trotzdem hatte ich dieses Urvertrauen, dass es irgendwie schon gut gehen wird. Und ich glaube, das habe ich tatsächlich von meinen Eltern. Gerade meine Mutter hatte so eine Ruhe. Viel. Ja, und mein Vater hatte immer so dieses, ich weiß zwar gerade nicht, wie es geht, aber irgendwie wird es schon gehen.
Also so ein Grundoptimismus.
Genau, der war auch immer so, let's do it, let's go. Wenn dann irgendwelche Möglichkeiten da waren und er das Gefühl hatte, okay, ich möchte das gerne den Kindern möglich machen oder wir kriegen das schon irgendwie hin, dann war das Ziel erstmal gesetzt und dann entscheidet man hinterher, wie man da hinkommt. Mhm. Und ich glaube, das ist was ich sehr wichtig finde oder wo ich gemerkt habe bei mir, bei vielen Dingen, dass es sich lohnt, manchmal, so, oh Gott, das klingt jetzt nach so Lebensweisern. Aber ich habe festgestellt für mich, ich habe an Silvester so einen Podcast gehört und dann meinte sie, dass es sich lohnt, am Ende des Jahres einmal zu reflektieren, was lief gut, was lief schlecht und fürs neue Jahr Sachen zu planen. Und ehrlich gesagt, der einzige Grund, warum ich diesen Podcast gehört habe, ist, weil ich dringend zu Hause mal raus musste, weil alle schlechte Laune hatten. Und ich dachte, ich gehe jetzt mit dem Hund.
So viel zur Realität.
So viel zur Realität.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist Emma, denn wir durften tatsächlich ein paar Produkte von Emma schon ausprobieren und das Tolle daran ist, es hat was mit einer Aktivität zu tun, die ich sehr gerne mag, wenn ich sie denn durchhalte und das ist Schlafen. Ich glaube, Insa, dir geht's ähnlich.
Ja, absolut. Ich bin riesengroßer Fan vom Schlafen. Ich komme nur leider aktuell gerade gar nicht immer so unbedingt dazu, weil ich fahre ja aktuell für den Podcast, wenn wir nicht gerade remote aufnehmen, fahre ich ja immer nach Berlin und dann steige ich immer morgens um 5 Uhr noch was, also irgendeine Uhrzeit, die eigentlich gar nicht existieren sollte, steige ich in die Bahn nach Berlin und fahre abends wieder zurück. Und die ersten paar Fahrten, die ich gemacht habe, hatte ich hinterher wirklich immer so Nackenschmerzen. Und ich hatte dann schon gedacht, ich muss mir mal so ein Nackenhörnchen bestellen. Und dann war es mir aber zu blöd, mit so einem aufblasbaren Nackenhörnchen da irgendwie so in der Bahn zu sitzen. Und war dann ganz froh, das Emmago-Reisekissen kann man nämlich in so einer kleinen Tasche schön verstauen. Und habe ich zumindest mal eine halbe Stunde solide schlafen können, ohne dass ich dachte, ich lieg hier gleich auf dem Tisch oder an der Fensterscheibe oder dem Sitznachbar auf dem Schoß. So.
Guck mal, und ich habe gedacht, Matratzen kann man so schlecht mit in die Bahn nehmen. Deswegen habe ich mir eine nach Hause bestellt und ich habe tatsächlich die Emma 25 Hybridmatratze ausprobiert und muss sagen, ich habe geschlafen wie ein Baby und ich bin morgens aufgewacht und hatte keine Nackenschmerzen mehr. Also das ist echt der Knaller. Und das ist nicht der einzige Knaller. Es gibt sie nämlich für alle gängigen Körper- und Schlaftypen. Dann ist der Versand kostenlos und man kann sie bis zu 100 Nächte risikofrei testen, also quasi Probe schlafen. Und dann ist es auch noch so, dass man die Bezüge abnehmen kann, waschen kann und man hat auch noch 10 Jahre Garantie auf den Matratzenkern. Also irgendwie mehr geht nicht und wenn ich mir das anhöre, dann schlafe ich gleich umso besser.
Ich wollte gerade sagen, ich schlafe gleich schon nur vom Zuhören ein. Nein, das war ein Scherz. Bei der Matratze ist es so, die Emma 25 Hybrid ist das Premium-Modell von Emma und sorgt für ein optimales Schlaferlebnis, passt sich an die Körperform und Liegegewohnheiten an und stützt die Wirbelsäule bei Rücken-, Bauch- und Seitenschläfern. Deshalb wohl auch weniger Nackenschmerzen bei dir. Mhm. Und wenn ihr, Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt, Matratzen sind zwar cool, aber ich will was anderes, dann wisst ihr ja jetzt schon von mir, es gibt auch andere Dinge im Emma-Sortiment. Zum Beispiel Reisekissen, aber auch andere Kissen, Topper oder sogar ganze Betten kann man allerdings auch nicht so gut mit in die Bahn nehmen.
Und übrigens, bis zum 28. November sind alle Produkte von Emma um bis zu 33% reduziert. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer von Stardust, gibt es noch ein Extra obendrein. Einfach auf die Website emma-matratze.de/stardust gehen und dort den Code, alles groß geschrieben, Stardust eingeben und weitere 5% on top Rabatt sparen. Also geht gerne auf die Seite, sucht euch eure Emma-Produkte aus und gebt dann den Code Stardust, also alles groß geschrieben, Stardust bei eurer Bestellung an. Und der Rabattcode ist 3 Monate lang in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz einlösbar. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes.
Ich bin dann einfach raus und habe gedacht, wenn ich jetzt schon an Silvester hier alleine durch den Wald latsche mit dem Hund und es nieselt, dann kann ich jetzt irgendwie auch noch so tun, als tue ich jetzt was Sinnvolles für mich. Und habe das gehört und da sagte sie halt so, man soll sich einfach 3 Sachen, die letztes Jahr super waren und daraus Impulse setzen fürs neue Jahr. Und was ich so super schön finde, ist, dass ich da für die erste Jahreshälfte mir was gesetzt hatte, für die zweite und dann für das Gesamtjahr. Und eines davon, ich weiß nicht, ob du weißt, worauf ich schon hinaus will, aber für meine zweite Jahreshälfte hatte ich mir gesetzt, Linda treffen.
Ja. Oh, ich weiß, wie süß ist das denn? Oh Gott.
Ich habe da noch gar nicht drüber geredet.
Nee. Okay.
Weil das war meine zweite Jahreshälfte, weil wir hatten da schon Kontakt und wir haben immer mal wieder geschrieben und wir hatten uns aber nicht mehr wiedergesehen. Das war eines meiner Highlights in ein und so. Also es war so schön.
Also man muss dazu sagen, es war halt im Zuge von Dreharbeiten. Ich habe dich begleitet und ich bin am Ende in einer Zentrifuge gefahren. Sagt man das? Gefahren? Ja, ja, ne?
Ja.
Ich habe in einer Zentrifuge gesessen und wurde durch die Gegend geschleudert. So anschaulicher in Bildern erklärt.
Ja.
Also das nur zum Hintergrund. Und da haben wir uns wahnsinnig gut verstanden. Und ich hatte totalen Respekt vor dir, weil Wissenschaftler und dachte so, oh Gott, das war halt null. Also wir haben uns gesehen und es hat sofort funktioniert zwischen.
Das war auf jeden Fall, war das so ein, es ging ja darum, dass man so die positiven Emotionen, da war ich so, ah, da habe ich mich, das war echt schön, da habe ich echt gedacht, oh, das war schön. Und dann habe ich daraus halt, war ja die Aufgabe, wegen der ich ja im Nieselregen im Wald war. Und dann hieß es, jetzt für die zweite Jahreshälfte oder für das neue Jahr was formulieren. Dann habe ich gedacht, okay, es ist ja auch Quatsch, jetzt drauf zu warten, dass irgendwie mit Linda jetzt, ich kann ja auch so mal nach Hamburg. Und dann kam es ja dazu, dass so im Raum stand, ob ich nicht mal vielleicht einen Podcast mache oder auch nicht. Und ich glaube, dadurch, dass ich mir das so schon gesetzt hatte, bist du mir halt sofort eingefallen und ich war so, boah, nee, ich mach das einfach mit Linda.
Ja, und, das,
und jetzt sitzen wir hier und ich freue mich
da,
so.
Oh Gott, wenn man und das hört, da kriege ich ja wieder Gänsehaut. So.
Weil ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Oder ich habe gemerkt, dass diese Momente, die man sich nimmt, die Zeit für sich selber mal zu überlegen, wo stehe ich denn gerade? Wie weit geht meine Komfortzone zum Beispiel? Wo stehe ich da? Bin ich da am Rand? Bin ich da sehr behäbig in der Mitte unterwegs? Was ja auch okay ist. Es gibt Phasen, da liebe ich meine Komfortzone. Da möchte ich da überhaupt definitiv und gar nicht raus. Auf gar keinen Fall. Und das muss auch mal sein. Aber wo bin ich da gerade? Und dann zu überlegen, was würde mich denn reizen, die vielleicht mal so ein bisschen zu verlassen?
Ja. Ich habe gerade gedacht, dass du vielleicht eher auch auf den Punkt hinaus willst, Vision. Weil ich hatte Vision. Ja. Ich hatte Bilder im Kopf. Ja. Also dieses, ich bin halt mit wenig Geld groß geworden. Meine Eltern beide Arbeiter. Als sie nicht mehr in der Fabrik gearbeitet haben, kam dieser Kiosk. Und das waren halt auch jeden Tag 15 Stunden, wo ich auch bis zu meinem 28. Lebensjahr involviert war. Weswegen ich nicht ins Ausland konnte, wie alle anderen ein Jahr nach dem Abi. Ich musste, wenn ich freitagabends auf Party war, bis 3 Uhr morgens ging mein Wecker um 5.50 Uhr, weil ich Mutti dann in den Kiosk gefahren habe und bin dann anschließend in die Metro gefahren, um da dann für den Kiosk einzukaufen. Und also habe quasi sehr viel auf viele Sachen verzichtet. Und deswegen hatte ich Vision, Bilder. Ich wollte da raus. Ich glaube, das war sozusagen mein innerer Antrieb, zu sehen so, nee, du willst nicht. Und ich habe lustigerweise von wegen Bildern, ich habe mich immer auf einer Bühne gesehen. Ich habe in der Schule wahnsinnig gerne Theater AG gemacht und fand das immer toll, wenn es zur Aufführung kam. Das fand ich toll. Und das habe ich, glaube ich, dieses Bild habe ich irgendwie, ich wollte endlich auch mal wahrscheinlich, das hört sich jetzt auch wahnsinnig arrogant an, bewundert werden, weil ich mich sonst immer als kleine Wurst gefühlt habe. Wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selber bin, dann war da so ein Bild. Plus die Erkenntnis, was soll ich denn verlieren? Also unter Kiosk kann es ja nicht werden, sondern muss ich halt den Kiosk meiner Eltern fortführen. So. Und dadurch war die Option, es kann ja nur besser werden. Also da habe ich mehr Möglichkeiten gesehen, als zurückzufallen.
Ich finde das ja auch schön, wenn man solche Bilder hat, die einen auch tragen. Wir machen wir uns nichts vor, es ist ja auch alles nicht immer ohne Anstrengungen verbunden. Mhm. Und gerade wenn man so an diesem Komfortzonenbereich neue Sachen wagen, da gehen ja auch ganz viele Unsicherheitsgefühle auch mit einher. Man weiß nicht, worauf man sich einlässt. Es ist vielleicht auch ein Risiko mit dabei, egal wie, ne, wie sehr wir uns vielleicht auch einreden. Dass ich hatte das auch so mit den Arbeitsverträgen an der Uni zum Beispiel. Ich glaube, ich habe jetzt Arbeitsvertrag Nummer 20 oder 21. Man hört irgendwann auf zu zählen, weil die sind alle befristet. Die hören alle irgendwann auf und es ist einem irgendwann auch einfach egal. In meiner Laufbahn als Wissenschaftlerin gerade auch, wo man ja absolut, also das sind sehr prekäre Verhältnisse für das, was auch gefordert wird. Also 60-Stunden-Wochen, 70-Stunden-Wochen. Das ist ja der Usus. Man wird als Doktorandin wird man bezahlt für 50% und es wird erwartet, dass man mindestens 100% arbeitet. Also es ist sogar so aktuell, es gibt so spezielle Verträge für Doktoranden und Doktorandinnen. Das sind Promovierendenverträge und dafür, dass du dich promovieren darfst, wird erwartet, dass du Vollzeit arbeitest, aber du kriegst nur 65% angelehnt an den Tarifvertrag. Und ich bin halt, ich war auch ein bisschen dreist vielleicht, aber ich wusste halt, wie viel brauche ich zum Leben. Und ich habe immer im Studium gearbeitet nebenher. Ich hatte das Geld von meinen Eltern, was sich so grob am BAföG-Satz orientiert hat, was ja auch schon absoluter Luxus ist, dass man das einfach so bekommt. Und ich habe aber immer noch dazu gearbeitet. Und dann habe ich halt zu meinem Chef gesagt, hier, wenn ich 50% anfange bei dir, verdiene ich ja weniger. Und meine Eltern bezahlen mir jetzt 100 pro nicht meine Promotion. Wo kämen wir denn dahin? Also habe ich gesagt, also brauche ich mehr Kohle, weil sonst kann ich das hier nicht machen. Ich hatte halt das Glück, dass er gesagt hat, ja, okay, Dann konnte ich das ausprobieren. Aber ich hatte auch einen Kommilitone, der war das 6. Kind von 7, glaube ich. Und der hat ganz bewusst nicht promoviert, obwohl er, also ich glaube, er wäre der bessere Wissenschaftler von uns beiden gewesen, weil er halt gesagt hat, ich kann das nicht, ich halte das nicht aus, diese 3 Monate Arbeitsvertrag, 6 Monate Arbeitsvertrag und dann darin noch Kinder kriegen und in Mutterschutz gehen. Und also es ist wirklich, ja, Albtraum nicht, aber es ist nicht sehr schön, sagen wir es so.
So ähnlich ist es aber tatsächlich auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Warum eigentlich?
Ja, es ist tatsächlich auch so, dass du zum Teil sehr kurze Arbeitsverträge bekommst, wenn du freie Mitarbeiter. Also nee, wenn du eine Festanstellung bekommst. Wenn du freier Mitarbeiter bist, dann nicht. Aber du willst ja, das Ziel ist ja für die meisten da eine Sicherheit auch wieder, also eine Festanstellung. Und bis du die bekommst, musst du quasi, kriegst du mal einen 3-Monats-Vertrag, mal einen 6-Monats-Vertrag. Und das macht dich natürlich kirre. Gerade wenn du in einem Alter bist, wo du eigentlich denkst, so, ich bin nicht mehr Single. Ich bin dabei, eine Familie zu gründen.
Genau.
Vielleicht muss ich aufs Land ziehen, weil ich eventuell einen Kredit aufnehmen muss, um ein Haus abzubezahlen.
Du kriegst ja keinen Kredit. Also als befristete Wissenschaftlerin kriegst du keine. Oder so, ich zumindest.
Genau. Also bekommen. Was machst du nach den 3 Monaten? Du hast ja ständig diese Angst. Und da sind wir wieder von dem, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben. Also wenn da die Angst so groß überwiegt, hat der Mut dann überhaupt noch eine Chance, durchzukommen? Ja.
Und da ist es dann auch die Frage natürlich, also wenn ich das gerade auch so aufzähle, es ist wahnsinnig unfair auch, weil es halt einfach Leute belohnt, die so ein bisschen vielleicht auch, ja so wie ich, die dann einfach sitzen bleiben und sagen, okay, ich halte das jetzt einfach mal aus. So, das belohnt so dieses so, man muss halt nur wollen, ne? So, und das ist halt, das ist es aber ja gar nicht. Das greift ja viel zu kurz. Das nur wollen reicht halt nicht, wenn ich einen Chef habe, der, wenn ich schwanger bin, meinen befristeten Arbeitsvertrag halt dann auch einfach schön auslaufen lässt. Dann reicht es halt nicht, nur zu wollen. Und das sind so Dinge, da habe ich mir auch so in Vorbereitung auf ein neues Wagen auch ziemlich Gedanken drüber gemacht. So, wie sehr hängt das auch damit zusammen? Was für eine, also die Ausgangssituation, denke ich, ist maßgeblich dafür, wie sehr man auch überhaupt in der Lage ist, die Komfortzone zu verlassen. Gerade auch im beruflichen Kontext bei einem neues Wagen, ist bei mir mit der Astronautin, das ist
genau,
ein Riesending.
Genau, das wollte ich gleich nochmal fragen.
Genau, da tragen mich diese Bilder, so das, was du hast, mit auf der Bühne stehen und auch zu Recht bewundert zu werden. Ich arbeite mit dem Bild der Landung. Wie ich gelandet.
Wie lustig. Aber wo kommt das denn her? Und schon, und seit wann hast du dieses Bild?
Das Bild habe ich gesehen. Samantha Cristoforetti, gibt es ein Foto von ihr, wie sie aus der Kapsel so rausgeholt wird. Und dann strahlt sie übers ganze Gesicht und man sieht ihr einfach an, sie freut sich so. Und das ist das Bild, was ich habe, dass ich so, jemand macht die Kapsel auf oder ich komme da irgendwie raus und ich strahle und freue mich, dass es endlich geklappt hat.
Oh Gott,
so, das
wie
ist
schön.
Das Bild.
Oh, oh.
Genau. Und Wahnsinn. Weil gar nicht, aber alle sind immer so, oh, und der Start, und freust du dich auf den Start? Ich bin immer so, nee, ich freue mich auf die Landung. Weil das ist ja, ich will ja gar nicht, also der Raketenstart, ja, das wird bestimmt cool und das ist was, das ist auch mit Sicherheit ein Abenteuer und aufregend, aber das ist gar nicht das, was mich so, das ist nicht der Reiz.
Mhm.
Der Reiz ist die Wissenschaftsmission auf der Raumstation und mittlerweile tatsächlich auch das erste deutsche Frau im All abgehakt ist, die es noch nicht gab. Und das sind so Dinge, die mit der Landung ja alle abgehakt sind.
Wie abgefahren,
und
stimmt.
Dann,
was für ein schönes Bild.
Oder ist dann so, ich habe es geschafft.
Gibt es denn da eigentlich jetzt einen Zeitrahmen, wann das passieren könnte?
Nee.
Leider nicht, ne? Also es bleibt noch. Also du musst es weiter visionieren. Das ist
ich
schon
muss
mal
es weiter visionieren, genau. Es ist für mich so, ich wollte ja schon, seit ich klein bin, Astronautin werden. Oder zumindest hat mich das All begonnen zu faszinieren. Da war ich so 8 oder 9 Jahre alt, so ungefähr. Mein Vater hat sich da gerade als Astronaut auch beworben. Genau, hat schon als Astronaut trainiert. Ich habe davon aber ehrlich gesagt quasi nichts mitbekommen, weil mein Vater war für mich relativ uninteressant, außer dass er Pfannkuchen gemacht hat und mir vorgelesen hat und Märchen erzählt hat und Schiffe versenken gespielt hat. Was der beruflich macht, war für mich jetzt relativ. Und das später dann, als wir in die USA gegangen sind, bei den Trainings dabei waren, da war das natürlich schon cool. Und dann hat man irgendwann gemerkt, wenn man sagt, mein Papa ist Astronaut, dann sind die so, oh echt? War er denn schon im All? Nee. Okay, also,
cool.
Aber es ist auf jeden Fall, hat dann so der Traum, dann auch Astronautin zu werden, als er dann 96, da war ich 14 Jahre alt oder 13 Jahre alt, sind wir nochmal in die USA gegangen, da hat er sein Training dort bekommen bei der NASA, wir durften da mitmachen, ich habe das gesehen, long story short, ich habe irgendwann gedacht, cool, zufälligerweise bin ich ganz gut in Mathe und Physik und muss dann nicht so viel für lernen, dann könnte ich das ja so in den Bereich, könnte ich ja auch gehen. Und Meteorologie fand ich dann spannend genug, dass ich das studiert habe und dachte aber immer so an der Seite, das war so ein tolles Umfeld. Und er war selber auch so begeistert und mit Leidenschaft bei dem Beruf dabei. Und da sind so viele Leute, die Neues wagen, die so, die das auch einfach und das finde ich jetzt total spannend, auch gar nicht unbedingt erklären können, warum. Mhm. Das kann ich nämlich manchmal ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann das zwar sagen, so ja, das sind so Schlüsselmomente und da habe ich gesehen, dass es geht und das ist spannend und toll, mhm. aber so in der Quintessenz runtergebrochen, ich könnte gar nicht ehrlich sagen, ich will auf der Bühne stehen und bewundert werden, weil ich es gar nicht weiß. Ich weiß gar nicht so ganz genau, was mich, also es gibt viele gute Gründe, die mhm. dafür sprechen, die ich auch voll unterschreibe, aber so dieser fast schon Zwang, das zu machen, mhm. den kann ich noch nicht genau identifizieren und runterbrechen, also woran das exakt liegt. Und ich fand das so spannend, weil als ich mich beworben habe, auch da wieder, ich hatte die Vision, irgendwann will ich mal Astronautin werden, dann kommt irgendwann die Möglichkeit, sich zu bewerben, dann bewirbt man sich natürlich drauf. Und dann war ja auch erstmal alles schmerzfrei, musste sich ja erstmal nur bewerben. Und dann wird man eingeladen in die erste Stufe, muss diesen Fragebogen ausfüllen. Okay, geht ja auch noch. Ich wusste auch nie, bin ich jetzt weiter oder nicht. Das Ganze zog okay. sich ja über ein ganzes Jahr. Und dann weiß ich noch, es war wirklich, als dann klar war, ich bin jetzt ausgewählt zu trainieren. So von 400 auf 120, auf 90, auf 30, auf 8, auf 6 und dann auf 2 runter. Und ich war jetzt eine von den beiden. Da habe ich echt gedacht, ehrlicherweise habe ich gesagt, fuck. das war mal eine Vision. Ich bin ja immer noch nicht auf dem Weg in die Rakete. Aber da war ich jetzt wirklich noch so, oh weia, was mache ich denn hier eigentlich gerade? So, weil jetzt, also damals war so ein enormes Interesse an der Öffentlichkeit. So, mhm. what? Erste deutsche Frau? Was ist das denn? Frauen, die ins All wollen? Wie komisch. Und es war so, dass mir vollkommen klar war, ich hatte unterschätzt, was das bedeutet, auch für uns als Familie, für mich als Person, da jetzt diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt bei diesem Projekt mit.
Aber ist das nicht vielleicht genau das Gute? Dass man bestimmte Sachen
gar nicht wusste.
Ja, dass man bestimmte Sachen ausblendet, weil sonst kommt wieder diese Angst. Das meine ich ja. mit diesem immer alles totreden wollen, bis in den letzten Winkel, was alles Schlimmes passieren könnte oder überhaupt passieren könnte.
Das auf jeden Fall, mit Sicherheit, weil zum Beispiel beim Start habe ich das auch. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe keine Angst vor dem Start. Natürlich habe ich Angst vor dem Start. Das ist wahnsinnig viel Treibstoff und die Dinger gehen auch oft mal in die Luft. Aber wenn ich jetzt die ganze Zeit konstant mich damit nur auseinandersetzen würde und ja, aber der Start, dann hätte ich tatsächlich ein Problem. Mhm. Da hast du recht. Und ich glaube auch, also das war wirklich ein Moment, wo ich wirklich, da musste ich wirklich so Augen zu und ich meine, ausprobieren kann man es mal. Ne? Im schlimmsten Fall muss man halt sagen, doch nicht. Und ich weiß ja auch jetzt nicht, wann es letztendlich so weit sein wird. Ich bin zwar sehr zuversichtlich, weil in der Raumfahrt zahlt sich Hartnäckigkeit auch echt aus. Und da tut sich auch relativ viel gerade. Also die Regierung hat zum Ziel, eine deutsche Frau ins All zu schicken, wo auch immer her die dann fliegen wird. Wir sind da, wir sind fertig trainiert. Man könnte uns jederzeit fliegen. Es gibt auch Plätze. Und es hängt gerade so an der Finanzierungsfrage. Aber es könnte so, ja, sagen wir mal, Ende 23 ist das, was wir offiziell als optimistisches Datum kommunizieren, aber in der Raumfahrt ist alles nicht früher als, also not earlier than. Das heißt frühestens 24, denke ich mal, vielleicht auch 25. Und es ist so ein bisschen auch, in der Raumfahrt ist es halt so, dass man bei meinem Vater, der hat sich 88 beworben, ist 2000 geflogen. Matthias Maurer hat sich 2008 beworben, ist 2021 geflogen. Also nur mal so okay. diese Zeiträume, das ist mir persönlich klar, weil ich da groß geworden bin in dieser Welt, dass es echt einfach dauert. Das heißt, ich kann das so auch nebenher laufen lassen und konnte mich das auch tatsächlich trauen und sagen, naja gut, mal gucken, wo es hinführt und schauen wir mal, was passiert. Und tatsächlich hilft mir aber trotzdem das Bild der Landung sehr.
Und es ist ja eine Mischung, wenn man dir so zuhört und vielleicht auch mit dem, was ich vorher gesagt habe, eine Mischung aus dranbleiben plus diese Fantasiewelt, die da ja trotzdem immer noch mit am Start ist, die diese Vision erzeugt und diese Bilder, dass das vielleicht die beste Kombi ist, weiterzukommen. Also so eine gewisse Hartnäckigkeit. Plus man braucht halt auch so ein bisschen Fantasie, um diesen Mut zu erklären.
Das finde ich ist auch ganz oft bei, wenn es um Frauen in der Wissenschaft geht, wo man dann sagt, ja, traut euch doch einfach mal. Ich finde, das ist wirklich gerade da auch eine halt eben ganz stark diese Privilegien- und Kontextfrage. Und da wäre fast meine Frage eher so in den Raum gestellt, auch also wenn die externen Bedingungen absolut gegen mich sprechen, wie kommt man dann da raus? Also wie kommt man da, wie kann man damit umgehen? Das ist etwas, wo ich selber auch, Stichwort Patriarchat zum Beispiel, das ist sowas. Oder auch die absolute Vehemenz, mit der sich gegen Transformationsprozesse und neue Dinge im Klimaschutz zum Beispiel auch gewehrt wird. Wie schafft man das, diesen Strukturwandel dann hinzukriegen, dass man eben vielleicht wirklich nur noch selber als Individuum entscheidet, ob man sich etwas traut und nicht mehr durch die externen Strukturen. Wenn man in so einer Situation steckt, wo man vielleicht in externen Zwängen hängt, das ist vielleicht etwas, was ich selber auch schon öfter hatte oder halt eben gerade in diesem Wissenschaftssystem, auch so der Hashtag Ich bin Hannah ist da zum Beispiel, wenn man da bei Twitter mal durchliest, dann ja, muss ich schon schlucken, weil ich da leider, habe ich da auch genug Geschichten dazu beizusteuern in diese Richtung, was in diesem Wissenschaftssystem angeht. Und ich habe es ja jetzt so ein bisschen rausgeschafft daraus. Ne? Ich habe jetzt meine Seiten Astronautin, leichte Einblicke auch in die Medienwelt oder bin in der Lokalpolitik. Also ich bin da gar nicht mehr so stark drin.
Du musst uns vielleicht einmal nochmal erklären, was ist denn dieser Hashtag Ich bin Hannah? Kannst du das einmal nochmal kurz anreißen?
Also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das BMBF, hat ein Werbepromo, ich weiß gar nicht, wie man das nennen will, einen Clip gemacht über das WissZeitVG, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, mit dem in Deutschland darf man befristet angestellt sein für 2 Jahre. Danach muss ein Unternehmen einen auch entfristen. Aber nicht für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir dürfen ewig lang befristet angestellt werden.
Toll,
das ist ausgehebelt
ist ja
für uns. Genau, weil wenn man nämlich, und das haben sie auch so leider formuliert, wenn man nämlich im Mittelbau, und Mittelbau ist alles, was so zwischen Promotion, also Doktorandinnen und Doktoranden und Professoren und Professorinnen steckt, das ist der Mittelbau, der akademische Mittelbau, das, was ich jetzt gerade bin. Wenn man da die festen Stellen alle vergeben würde und fest besetzen würde, dann würden wir das System verstopfen. Und das haben sie auch so genau so gesagt. Und darüber hat sich dann auf Twitter, hat das dann unter dem Hashtag Ich bin Hannah, haben Leute dann geteilt, in was für prekären Arbeitsverhältnissen sie stecken. Und es ist wirklich so. Und das ist kein Urban Myth oder wie auch immer. Das ist mehrfach passiert bei Wissenschaftlerinnen, die ich persönlich kenne, dass die halt dann zum Beispiel, der Arbeitsvertrag läuft am 31.03. aus. Du bist aber dann erst ab dem 1.05. im Mutterschutz und dann hast du halt Pech. Dann wird der Vertrag nicht verlängert, wird bisher dann eh erstmal weg. Boah. Wenn man sich eh nur von Vertrag zu Vertrag hangelt, es ist super ekelhaft. Da wird ganz viel Missbrauch auch betrieben, auch so mit Promotionszeit für 4 Jahre. Und es wird erwartet, dass du das ein Jahr ALG 1, also Arbeitslosengeld 1, dann nutzt, um fertig zu schreiben. Also du machst 4 Jahre lang das und ein Jahr lang wird erwartet, dass du oft einfach ALG 1 fertig schreibst. Und danach rutscht er halt notfalls ins Hartz 4. Ist ja auch okay. Da tut sich auch vieles. Da wird auch viel probiert von außen, dass zum Beispiel Verträge jetzt nur noch 4 Jahre laufen dürfen und nicht mehr diese Kurzzeitverträge. Aber es gibt halt auch genug Luftlöcher noch, um das alles zu machen. Und es ist halt auch so, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin befristet an der Uni angestellt. Und das ist halt was, ich bin ja jetzt dann auch in einem Alter, gibt natürlich auch da Schlupflöcher, also für alle, die zuhören, Kinder kriegen ist super, weil pro Kind bekommt man 2 Jahre obendrauf. Also ich habe jetzt vor, einfach so viele Kinder zu kriegen, dass ich bis ans Rentenalter einfach befristet angestellt sein darf. Dafür, ich habe es mal ausgerechnet, ich bräuchte, glaube ich, 16 Kinder. Aber dann würde das klappen.
Du bist ja schon bei 4.
Ja.
Aber eigentlich habe ich gedacht, wir kommen hier ein bisschen positiver aus dieser Sendung raus. Und erinnere mich aber trotzdem an den Anfang unserer Folge, wo es doch um den Mut ging und eigentlich ja über diese schönen Bilder, die wir im Kopf haben. Wie schaffen wir es jetzt sozusagen auch mit den Flummis, die bei mir sind? Wie verteilen wir Flummis jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Das ist ein sehr schönes Bild.
Und ich habe heute wieder so viel von dir gelernt und hing hier schon wieder mit so, oh, das glaube ich alles nicht. Und wenn du hochfliegst, will ich beim Start dabei sein. So.
Nein, du musst bei meiner Landung dabei
sein. Ach so, ja, bei deiner Landung. Entschuldigung. Oh.
Bei beiden.
Bei beiden. So, sehr schön. Abgemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Stardust ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Jon Hanschi. Produktion Hannah Marahiel und Peace Solomon Obong. Ton und Schnitt Mia Becker.
Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt.
Mhm.
Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
Dass ich schuld bin, weil ich dich gefragt habe. Das wäre so ein das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen schon mal
klärt, schon mal die Fronten klärt. Ja, finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen, finde ich die Podcast-Phrase. Das sagen die immer.
Hä, was willst du denn sagen? Was willst du, was
sagen
wir?
Was,
wir haben uns
was
noch
Extravagantes.
Gar nicht, wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
Förmlich, Handschlag, würde ich sagen.
Hey, yo! Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, dann können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
Wie fändest du es, wenn man so, wie so Studenten im ersten Semester so auf den Tisch klopft?
Hey Leute, na?
Nee, das ist komplett scheiße.
Nee, das funktioniert irgendwie nicht.
Kleiner Vorschlag, wie wär's mit Hallo?
Hey Hotzo, ich freue mich sehr, wir machen einen Podcast zusammen.
Das Schwierige an einem Podcast ist es wie mit einem Hut, finde ich. Wenn du den ersten Tag einen Hut trägst, ist es weird. Wenn du immer einen Hut trägst, ist es absolut okay. Zum Beispiel so Ray Garvey, der hat immer einen Hut auf und da wundert man sich auch nicht. Aber der erste Tag, an dem Ray Garvey einen Hut auf hatte, war weird.
Ich bin dafür, dass wir in Zukunft mit Klopfen begrüßen und ab dem Moment, wo wir einen Podcast haben, auch einen Hut tragen.
Es gibt, glaube ich, 4 Millionen Einwohner Berlins und ich glaube, genauso viele Podcast-Ideen stehen an jedem Tag.
Ja, und einer davon sitzt hier gerade.
Warte, einen Satz möchte ich noch haben. Salwa, und deshalb machen wir zusammen einen Podcast.
Hotze, ich freue mich drauf. Das wird gut.
Von Studio Bummens, Hotz und Humsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.